Guten Morgen, liebe Gemeinde, zu diesem besonderen Gottesdienst. Victor hat euch schon begrüßt. Ich lasse es mir nicht nehmen, euch auch herzlich zu begrüßen. Vor allem ihr Täuflinge, besonders euch grüße ich euch, weil ihr es zu einem besonderen Gottesdienst heute macht. Herzlich willkommen. Ich danke euch vom Herzen. Jetzt sind auch alle da. So, ich danke euch wirklich vom Herzen für dieses Zeugnis heute, dass wir da teilhaben dürfen, dass ihr euer Bekenntnis zu unserem Herrn und Retter Jesus Christus öffentlich bekannt habt. Das ist wirklich gewaltig. Die Taufe symbolisiert nicht nur euren Tod in Jesus Christus und auch somit die Auferstehung, wie wir es gelesen haben und ihr es auch bezeugt habt, sondern die Taufe symbolisiert auch den ersten Schritt eines Kindes Gottes in seinem neuen Leben, den ersten Schritt im Glaubensgehorsam letztendlich. Das ist so der Beginn des geistlichen Wachstums, der Beginn des geistlichen Weges mit unserem Herrn Jesus Christus, als die zu Pfingsten viele, viele Menschen, dass die Predigt von dem Petrus gehört haben, die er gehalten hat, Apostelgeschichte 2 lesen wir, und der Geist sich zu dieser Verkündigung gestellt hat und das ihn durch das Herz drang und das Herz erreichte, fragten sie, was sollen wir tun? Sie hörten das Evangelium, sie glaubten dem Evangelium und sie fragten, was sollen wir tun? Und das Zeugnis der Apostel war ziemlich klar und genauso ziemlich einfach. Tut Buße und lasst euch taufen. Tut Buße und lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden. Das ist der Auftrag gewesen und das ist die Antwort von ihnen gewesen. Letztendlich sagten sie nicht anders, bekennt eure Sünden und bekennt euren Glauben an den Herrn Jesus Christus. Das ist die Taufe. So, bekennt, dass ihr Sünder seid, das habt ihr getan, und bekennt, dass ihr an Jesus Christus glaubt, dass er euer Herr und Erretter ist, das habt ihr auch getan. Das ist der Beginn des Glaubenslebens, der Beginn des Glaubensgehorsams. Und seit diesem Tag oder an diesem Tag sind ungefähr 3000 Menschen diesem Befehl gehorsam gewesen, diesem Glaubensgehorsam. 3000 haben gefolgt und haben sich an diesem einen Tag taufen lassen. Das muss. Also ich vermute, die Haut von denen, die getauft haben, sah dementsprechend aus. Ja, viele Taufen wurden da getan. Aber so herrlich das ist, umso mehr ist es seit knapp 2000 Jahren, folgen diesen 3000 und diesem Befehl eine unzählbare Schar. Bis heute. Und ihr seid unter anderem in dieser Linie von diesen 3000, die diesem Befehl und diesem Ruf gefolgt sind und dieses Zeugnis, das Bekenntnis ihrer Sünde, aber auch ebenfalls ihres Glaubens an den Erretter Jesus Christus öffentlich bezeugt haben. Und wir durften Zeugen davon sein. Das macht diesen Gottesdienst ebenso besonders. Wenn wir immer wieder als Gemeinde und als Älteste die Gemeinde oder die Geschwister dazu einladen, dieses Zeugnis abzulegen und immer wieder die Taufen durchführen, dann tun wir es nicht, um irgendwelchen geistlichen Druck aufzubauen und euch zu irgendwelchen ritualen Handlungen zu zwingen, sondern wir tun das aus einem Grund, weil wir euch die Gelegenheit geben möchten, vom Herzen diesen Glauben zu bezeugen, öffentlich sich zu diesem Herrn und Jesus Christus zu stellen. So nicht nur zu bekennen, ja, ich bin ein Sünder und ich brauche die Vergebung, sondern auch zu bekennen, ich weiß, in wem ich diese Vergebung habe, und diesen Glauben öffentlich zu bezeugen. Ihr habt es heute getan. Nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr diesen Glaubensschritt gegangen seid und da in diesem Glaubensgehorsam den ersten Glaubensschritt da getan habt. Nun möchte ich mit euch Täuflingen zusammen, mit euch, liebe Gemeinde, die Bibel aufschlagen und den Predigttext heute lesen. Er steht im 1. Johannesbrief, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 14. Bevor ich euch lese, lass mich noch ein, zwei Sachen dazu sagen. Ich weiß, es ist nicht der klassische Text für eine Tauffeier. Es gibt andere Bibeltexte, die viel klarer über die Taufe reden, wie das, was ich jetzt euch gleich vorlesen werde. Victor hat aus diesem Grund auch einen Text gelesen, der klar uns das ausgerichtet hat, was die Taufe bedeutet. Auch wenn diese Verse jetzt nicht die klassischen Verse über eine Taufe reden, habe ich mich trotzdem entschieden, über diese Verse zu predigen. Und nicht, weil ich so stur bin und gesagt habe, ich will in der Predigtreihe einfach vorwärts kommen, was ich natürlich will. Aber als ich das gelesen habe, darüber nachgedacht habe, dachte ich, nein, es ist gut. Und das passt zu dem heutigen Tauffest und zu dem heutigen Gottesdienst. Denn ich bin mit davon überzeugt, dass diese Verse nicht nur eine gute Ausrichtung für die Täuflinge sein werden auf ihrem Glaubensweg, sondern dass auch diese Verse auch gut zur Ausrichtung für uns als Gemeinde sein werden. Lasst mich diese Verse lesen. Und wenn ihr so ein bisschen die Zeugnisse im Ohr noch habt von den Täuflingen, die sie gerade abgegeben haben und das, was wir gerade gesehen haben. Wenn ihr das noch im Ohr habt und ich euch das vorlese, vielleicht werdet ihr verstehen, warum ich denke, dass es gut ist, wenn wir über diese Verse jetzt heute nachdenken und sogar in der Reihe im ersten Johannesbrief vorwärts kommen. Ich lese ab Vers 12. Johannes schreibt, ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch junge Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch junge Männer geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden seid. Diese Verse möchte ich heute auslegen und euch ganz nah ans Herz legen und so als Erinnerung an diesen ganz besonderen Tag. Ich möchte beten und wem es möglich ist, lade ich dazu aufzustehen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du alles für uns bist. Jesus Christus, du bist derjenige, der uns vom Neuen geboren hat, der durch den Geist in unser Herzen hineinspricht und uns von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt, Herr, der uns aber auch wachsen lässt, der uns auf unserem Weg bewahrt und letztendlich auch zum Ziel bringt. Möge, Jesus, diese Predigt und die Auslegung deines Wortes dazu beitragen, dass wir ein tieferes Verständnis davon bekommen, was es bedeutet, dein Kind zu sein und wie wichtig es ist, Jesus, mit dir zu wandeln und dir nachzufolgen und in dir zu wachsen. Herr, gebrauche das, schenke durch deinen Geist die Fähigkeit zu lehren und schenke durch deinen Geist die Fähigkeit zu hören. In deinem Namen will ich es beten, Jesus. Amen. Der Grund, warum ich glaube, dass die Verse gut für den heutigen Gottesdienst passen, zu dem Tauffest, es liegt in der Botschaft, liegt in dem Thema oder in der Stoßrichtung, ja, sagen wir. Was Johannes uns hier mitteilen möchte, was das Wort Gottes uns hier mitteilen möchte. Es geht um geistliche Reife. Es geht um geistliche, unterschiedliche Grade an Reife im Glauben. Und die Taufe nach der Schrift, und das ist leider nicht mehr so eindeutig, wie es eigentlich eindeutig sein sollte, die Taufe nach der Schrift markiert den Beginn des Glaubenslebens. Wenn wir die Bibel lesen, die Apostelgeschichte lesen und die Briefe lesen, ist jeder, der an Jesus Christus zum Glauben gekommen ist und die Sündhaftigkeit erkannt hat, ist dazu aufgefordert, dieses Zeugnis abzulegen und dem Befehl des Herrn zu gehorchen und sagt, geht hin und tauft sie. Also von der Apostelgeschichte ausgehen, ist eigentlich die Taufe dieses Bekenntnis des Glaubens an Jesus Christus und es markiert somit den Beginn des geistlichen Lebens. Es beginnt den Anfang und somit beginnt das Wachstum im geistlichen Leben, beginnt der geistlichen Reife. Verwandlung in das Bild Jesu Christi. Hat mich so gefreut, dass du das im Zeugnis so gesagt hast, dass du es merkst, dass du immer mehr in dieses Bild verwandelt wirst. Das ist der Beginn, so beginnt es mit diesem Zeugnis, es beginnt mit der Wiedergeburt und mit diesem geistlichen Leben, das man in Jesus Christus empfangen hat. Es braucht kein großes exegetisches Geschick und große Gedanken und Überlegungen, um zu merken, dass in diesen drei Versen, Verse 12 bis 14, Johannes hier drei Personengruppen anspricht. Durch die Wiederholung, die er macht und er zweimal das Gleiche im Prinzip sagt oder das wiederholt macht, macht das umso deutlicher, dass es hier drei verschiedene Gruppen sind, die Johannes hier anspricht. Er spricht hier Kinder an, er spricht junge Männer an und er spricht Väter an. Die Reihenfolge ist hier etwas eine andere. Er spricht zuerst die Kinder an, dann spricht er die Väter und dann spricht er die jungen Männer. Warum er hier die Reihenfolge, die natürliche Reihenfolge ändert, das möchte ich euch gleich auch etwas erklären. Aber es macht deutlich, wie gesagt, das ist keine große Gedankenakrobatik, um festzustellen. Er spricht drei Personengruppen an, von denen er sagt, dass die einen Kinder, die anderen jungen Männer und die anderen Väter sind. Bei dieser Beschreibung oder diese drei Personengruppen, die er nennt, geht es nicht einfach um natürliche Menschen. Es geht jetzt nicht darum, dass Johannes buchstäbliche Kinder in dem Sinne anspricht, als Adressaten in der Gemeinde. Er sagt, okay, wir haben ja Kinder in der Gemeinde. Und er sagt, ich sage euch was zu den Kindern. Dann sagt er, es gibt junge Männer und er sagt was zu den jungen Männern. Und natürlich gibt es ja Väter in der Gemeinde. Und dann sagt er, ihr Väter. Ich sage euch auch etwas. Das ist nicht das. Er gebraucht als Illustration, er gebraucht als Allegorie, als ein Bild einen Menschen, einen natürlichen Menschen in drei Phasen seines Lebens, in den drei wichtigsten Phasen seines Lebens, und zwar in der Phase des Neugeborenseins und Kindseins, als Baby, als Kind. Und dann geht er hin und zu dem mündigen Erwachsensein und von dahin geht er zu dem Vatersein, letztendlich dann selber einer sein, der wieder Kinder zeugt. Also es sind so drei wichtige Stationen, drei wichtige Reife gerade im natürlichen Leben. Dass es hier nicht nur wirklich um natürliche Menschen geht, wird deutlich, weil wenn es so wäre, dann würden hier einige nicht mehr angesprochen sein. Und alle weiblichen Kinder und weiblichen Erwachsene und weibliche Mütter könnten sagen, okay, wir können jetzt nach Hause gehen, der Wille redet jetzt nur zu Männern. Ja? Zu männlichen Kindern, männlichen Erwachsenen und männlichen Vätern. Also das macht deutlich, er spricht jetzt alle an, aber gebraucht ein Mann, also das macht die Schrift immer wieder, dass wir zur männlichen Reife heranwachsen, wird das auch gebraucht, dann wissen wir, es geht jetzt nicht nur, dass für die Männer gilt das, sondern grundsätzlich, dass man heranwächst. So gebraucht er das Bild eines Menschen und eines natürlichen Menschen, in dem Fall eines Mannes, und beschreibt, dass es natürliche Wachstumsprozesse gibt, dass es verschiedene Wachstumsgrade gibt und eine verschiedene Reifegrade, auch im geistlichen Bereich. Und so nimmt er den natürlichen Menschen, so wie die Bibel das immer wieder macht. Es nimmt die Schöpfung Gottes, es nimmt die natürlichen Dinge und illustriert an diesen natürlichen Dingen, weil wir sie selber kennen, selber durchleben, selber verstehen und gebraucht es, um geistliche Wahrheiten zu vermitteln. Und so macht es Johannes hier an dieser Stelle auch. Er gebraucht diese natürlichen Phasen. Nur nebenbei, es gibt mehrere als drei, aber die drei sind die markanten, wichtigen. Es gibt zwischen diesen drei Phasen verschiedene Wachstumsstufen. Eine kennen wir und fürchten wir alle, entweder wir waren selber drin oder sie kommt irgendwann mal auf uns zu in Form von Pubertät von anderen, dann kennen wir so einen Wachstumphasen, da gibt es so Stufen da und dann, wenn jemand aus dem Kindesalter herauswächst und in das Erwachsenenalter hereinwächst, das ist keine einfache Zeit. Diese Pubertät, ja, die macht es vielen zu schaffen, der einen weniger, der anderen mehr. Aber das heißt, es gibt schon verschiedene Zwischenstufen, aber es gibt die drei wesentlichen, zumindest nach der Schrift und zumindest macht Johannes anhand drei wesentlichen Wachstumsstufen, macht er und zeigt er drei Stufen der geistlichen Reife. Es gibt drei Stufen der geistlichen Reife. Und von daher, wenn wir jetzt darüber nachdenken und über die Kinder und über ihre geistliche Reife und ihren geistlichen Stand denken und so leid es mir tut, da werde ich euch vorwiegend ansprechen. Ihr werdet es gleich prüfen, ob es dementsprechend ist oder nicht. Oder wenn wir jetzt über geistlich junge Männer reden oder über geistliche Väter reden, dann reden wir über geistliche Menschen. Es geht nicht darum, dass das hier um ein natürliches Alter. Das heißt, einer, der zum Beispiel sehr jung ist an Alter, kann zum Beispiel schon geistlich auch ein junger, erwachsener Mann sein. Er kann sogar sein, dass einer, obwohl er im Alter eines jungen, erwachsenen Mannes, sogar ein geistlicher Vater sein kann. Denn der schon welche hat, für die er dann verantwortlich ist zum Beispiel, ja, oder eine nächste Generation hervorgebracht hat. So, es kann aber sein, dass welche, die, obwohl sie von ihrem natürlichen Alter schon längst sogar Väter sein sollten, immer noch geistliche Babys sind. Auch das, also es geht nicht um unser natürlichen Alter und dass wir sagen, in diesem natürlichen Alter müsste ich dementsprechend schon an dieser Stelle sein. So, das ist etwas anderes. Es geht um geistliche Wachstumsphasen, es geht um geistliche Reife, um geistliche Wachstumsprozesse, von denen die Bibel hier redet. Warum spricht Johannes an dieser Stelle? Warum spricht er über diese drei Phasen oder über diese drei Gruppen? Er will sehr seelsorgerisch an dieser Stelle kurz stehen bleiben und diese Verse sind gewisserweise wie ein Einschub. Die sind gewisserweise so eine Reflexion beziehungsweise ein Zwischenergebnis. Er sagt, bevor ich mit euch weiter jetzt gehe, bevor wir über die nächsten Dinge reden und bevor ich, über das nächste, ich euch das nächste aufzeige, lasst uns kurz stehen bleiben und schauen, wo sind wir? Wo finden wir uns wieder? Warum macht er das? Für die Geschwister dieser Gemeinde und die Sonntag verfolgen oder online oder hier vor Ort. Wir arbeiten uns gerade durch diesen ersten Johannesbrief und haben die ersten zwei Tests uns angeschaut, die Johannes in diesem Brief gemacht hat. Er schreibt diesen Brief mit einer Zielrichtung, damit wir sicher sein können, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Damit wir sicher sein können, dass wir gerettet sind. Damit wir sicher sein können, wir haben das ewige Leben, wir haben das Heil und somit eine völlige Freude erfahren in dieser Gewissheit. Das ist die Zielrichtung. Und damit man das erkennt und damit man das sieht, sagt er, lasst uns ein paar Tests mitmachen. Und er hat zwei grundlegende Tests geschrieben. Der erste Test war der Sündentest. Gibt es überhaupt eine Sündenerkenntnis in deinem Leben? Das war der erste Test. Und an diesem Test kann man erkennen, ist man ein Kind Gottes, ja oder nein? Und der zweite Test war ein Gehorsamstest. Folge ich Jesus nach, ja oder nein? Kenne ich seine Gebote, ja oder nein? Und das ist ein Gehorsamstest, das war der zweite Test. Und nachdem er diese beiden wichtigen, grundlegenden Tests gemacht hat, sagte, bevor ich jetzt zum dritten Test komme, bevor wir über das nächste nachdenken, lass uns kurz mal eine Atempause machen und schauen und reflektieren, findest du dich in irgendeiner, also nachdem du diese Tests gemacht hast, was wirst du sagen? Bist du ein Kind Gottes? Hast du Gewissheit? Was haben diese ersten beiden Tests in dir ausgelöst? Was hat diese Reflexion bei dir ausgelöst? Kannst du sagen, ja, ich weiß, ich habe das ewige Leben. Ja, ich weiß, ich bin gerettet. Ja, ich weiß es. Kannst du das sagen? Und das macht Johannes, indem er kurz nochmal sagt und uns daran erinnert, warum schreibt er? Wenn er sagt, ich schreibe euch dreimal, dann sagt er, warum? Weil, dieses Wort weil taucht hier sechsmal auf. Er sagt, ich schreibe euch, weil, und dann sagt er, warum? Damit ihr wisst, dass ihr entweder Kinder oder junge Männer oder Väter seid. Ich will, dass ihr das wisst. Ich schreibe nicht, um euch zu verurteilen. Ich schreibe nicht, um euch den Glauben abzusprechen. Nein, im Gegenteil. Ich schreibe euch, damit ihr es wisst. Ich schreibe euch, weil. Also seine Zielrichtung ist, wirklich im Glauben zu stärken und nicht den Glauben abzusprechen. Und dann sagt er, und wiederholt und sagt, darum habe ich ja geschrieben. Darum wechselt übrigens hier die Zeitform. Die ersten Male sagt, darum schreibe ich es euch. Und dann wiederholt es nochmal und sagt, versteht ihr, warum ich das geschrieben habe? Von was redet er? Von den ersten zwei Tests. Darum habe ich ja euch geschrieben, damit ihr das seht. Weil. Sechsmal in diesem Abschnitt taucht diese Begründung. Weil. Was meint er damit? Er sagt, ich schreibe euch, dass ihr wirklich sicher sein könnt, dass ihr Kinder Gottes seid. Warum? Und dann sagt er, weil euch die Sünden vergeben sind. Und ihr nicht nur euch die Sünden vergeben, sondern euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Darum seid ihr Kinder, warum? Weil euch die Sünden vergeben sind. Darum schreibe ich euch, dass ihr sicher sein könnt, ich bin ja ein Kind Gottes. Warum? Weil mir die Sünden vergeben sind. Warum sind sie mir vergeben? Ja, um seines Namens willen. Halleluja, dann bin ich ein Kind Gottes. Genau, das ist, was Johannes hier macht. Er sagt, verstehst du, warum ich das schreibe? Verstehst du die Tests, warum ich sie mache? Ich will, dass du Sicherheit bekommst. Du sollst wissen, warum du ein Kind Gottes bist. Warum bist du ein Kind Gottes? Weil dir die Sünden vergeben sind. Genauso geht er weiter. Ich will wissen, woher kann ich sicher sein, dass ich zu Gott gehöre. Und er sagt, ich will, dass du weißt, dass du ein junger, geistlicher Mann bist. Warum? Weil du den Bösen überwunden hast. Woher weiß ich, dass ich in diesem geistlichen Stand bin? Ja, weil du hast den Bösen überwunden. Darum bist du ein junger, starker, geistlicher Mann oder Frau. Und da geht auch weiter. Ich will, dass ihr wisst, dass ihr geistliche Väter seid. Warum? Weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. In gewisser Weise ist das sogar wieder ein Test, wobei es geht nicht zu testen, es geht zu prüfen, es geht darum zu sagen, hast du es verstanden? Das ist es, was die Tests hervorbringen sollten. Ich zeige euch, warum ich das Ganze geschrieben habe. Weil ihr das wissen könnt. So, das ist eine wunderbare Art und Weise, wie er den Glauben fördert und die Gewissheit fördert, weil er diese Freude in den Herzen der Kinder Gottes sehen möchte. Er möchte, dass wir verstehen, warum sind wir Kinder Gottes? Warum haben wir das ewige Leben? Und dann sagt er, weil das und weil diese Dinge einfach vorhanden sind. Ich will es vielleicht andersrum sagen. Wenn man das erste Kapitel durchliest und die ersten beiden Tests sich anschaut, dann erklärt er und sagt er zum Beispiel, einer, der in der Gemeinschaft Gottes lebt, einer, der in das Licht Gottes kommt, das Erste, was bei ihm passieren wird, er wird Sündenerkenntnis empfangen. Und wenn du da sitzt und sagst, stimmt, das kenne ich. Ja genau, so war es ja bei mir auch. Und dann sagt er, weißt du warum? Weil du ein Kind bist. Weil du ein Kind Gottes bist, darum hast du Sündenerkenntnis. Und dann redet er darüber, über das Überwinden des Bösen, der Finsternis. Was das bedeutet, das versuche ich euch zu erklären. Aber er sagt, und warum überwindest du den Bösen? Weil du ein junger Erwachsener bist. Und wenn er weitergeht und sagt, dass in dem Test, woran hierin erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wirklich erkennen, dann sagt er, warum hast du ihn erkannt? Weil du ein geistlicher Vater bist. Also er sagt, hast du die Tests im Ohr, hast du sie gehört, warum hast du dich in diesen Dingen wiedergefunden? Und er sagt, weil du dazugehörst. Er macht das natürlich sehr, sehr seelsorgerisch, das ist wunderbar, Johannes auf wunderbare Art und Weise. Schaut mal, warum nennt er diese drei verschiedene Gruppen? Weil nicht jeder zu gleicher Zeit im gleichen Reifegrad ist. Man könnte lesen den ersten Test und beim zweiten Test sagen, ich weiß nicht, ob ich mich da wiederfinde. Und Johannes weiß das. Er weiß, dass nicht jeder Mensch, nicht jeder Gläubige, nicht jedes Kind Gottes zu gleicher Zeit an dem gleichen Punkt der Erkenntnis ist. Natürlich würde man sich das wünschen, dass alle, die hier da sind, dass zu gleicher Zeit das gleiche glauben, das gleiche verstehen und das gleiche bejahen. Das wäre ziemlich einfach. Aber so ist es nicht. Es gibt zu gleicher Zeit geistliche Kinder, Babys, und zur gleichen Zeit gibt es geistliche erwachsene Männer, mündige, erwachsene Gläubige, die stark sind. Und zur gleicher Zeit gibt es auch Väter. Und jeder für sich, jede Gruppe für sich hat bestimmte charakteristische Merkmale der geistlichen Erkenntnis, Verständnis und des Wachstums. Aber nicht alle haben alle auf einmal. Das wäre schön, aber es ist nicht. Es gibt natürliche Wachstumsprozesse und so gibt es auch geistliche Wachstumsprozesse. Und Johannes, bevor er weitergeht und es wirklich präziser wird und genauer wird und größer wird, das, was er abfragt, sagt er, ich will an dieser Stelle noch mal kurz sicherstellen. Du musst fragen, findest du dich in irgendeiner von diesen Gruppen? Bist du ein geistliches Kind, Baby, ja oder nein? Jetzt könnte man natürlich sagen, warum sollte ich ein geistliches Baby sein? Ich will ein Vater sein. Oder ich will ein Erwachsener sein, ich will kein Baby sein. So, darum geht's nicht. Er sagt, wichtig ist, dass du überhaupt einer von denen dich irgendwo findest. Denn dann gehörst du Gott, dann hast du Anteil im ewigen Leben. Liebe Geschwister, der geistliche Reifestand entscheidet nicht an unserer Teilhabe am ewigen Leben. Du kannst ein geistliches Baby sein und sogar Baby bleiben und du wirst gerettet werden. Und du kannst genauso als geistlicher Vater gerettet werden. Da macht es keinen Unterschied. Der Unterschied ist, inwieweit wir die geistlichen Segnungen für uns in dieser Welt schon in Anspruch nehmen können, ja oder nein. Viele kommen im natürlichen Leben zum Leben und aufgrund verschiedener Begebenheiten wachsen sie nicht heran zu einem mündigen, starken, erwachsenen Menschen heran. Das hat was zum Beispiel mit einer geistigen Behinderung zu tun, mit einer körperlichen Behinderung. Und sie leben, sie sind, aber sie können an vielen Dingen nicht teilhaben und können so viele Dinge auch für sich nicht in Anspruch nehmen. Ihnen bleibt vieles versagt und vieles beraubt. Und genauso verhält sich auch im geistlichen Bereich. Viele werden wiedergeboren. Sie sind geistliche Baby aus verschiedenen Gründen. Und wachsen sie nicht zu mündigen Erwachsenen ran und schon gar nicht dann zu geistlichen Vätern. Und das heißt nicht, dass sie nicht gerettet sind. Das heißt aber, dass sie viele von den Privilegien eines mündigen Erwachsenen oder eines Vaters ihnen einfach verborgen bleiben und sie nicht erfahren oder genießen können. So, warum sage ich das? Wenn Johannes uns diese drei Gruppen vorstellt, dann sagt er nicht, ich sage, ihr sollt auf jeden Fall ein geistlicher Vater werden. Denn es ist etwas, was eigentlich natürlich passiert, oder? Einer, der zur Welt kommt, sagt nicht, ich will sofort geistlicher Vater sein. Ich will selber Kinder zeugen. Es gibt Zeit und Phasen, da muss man durch, ob man will oder nicht. Johannes sagt auch nicht, das müsst ihr jetzt alles tun, strebt danach. Er schreibt diese Verse nicht mit dieser Zielrichtung. Er schreibt mit dieser Zielrichtung. Kannst du dich in irgendeiner von denen wiederfinden? Kannst du dich mit irgendeinem Reifegrad identifizieren? Darum geht's. Warum? Um dir zu sagen, dann bist du ein Kind Gottes. Dann hast du das ewige Leben. Dann bist du gerettet, damit du Freude hast. Egal, in welchem geistlichen Stand du dich gerade befindest. Könnt ihr mir soweit folgen? Das ist wichtig, dass wir die Stoßrichtung hier verstehen und nicht aus den Versentexten mehr machen, als es eigentlich ist. Von daher, jetzt ist aber eine Sache, möchte ich mit euch nur kurz ansprechen, bevor ich mit euch dahin gehe und zumindest heute die geistlichen Kinder euch anschaue. Ich schaue von der Zeit her, dass es nicht zu lang wird. Warum ordnet Johannes das aber in dieser interessanten Reihenfolge? Schaut mal, er sagt ja zuerst, ich schreibe euch Kinder, dann spricht er Väter an und dann junge Erwachsene. Das verwirrt nicht wenige Ausleger. Und weil man denkt, ja, warum ändert er hier eine Reihenfolge? Die natürliche Reihenfolge ist doch Kinder, junge Männer und dann Väter. Das ist die natürliche Reihenfolge. Wieso verändert aber Johannes das und stellt die Väter in die Mitte und die jungen Männer kommen am Schluss? So, wie gesagt, die Verwirrung ist groß, die Auslegungen sind Legion und die Meinung dazu auch. Es ist spannend, das mal zu lesen, was die Leute dazu geschrieben haben und gemeint haben, bis dahin, dass man sagt, man weiß es nicht und es ist auch nicht so wichtig. Und ich denke, es gibt nichts Unwichtiges in der Schrift. Wenn es in der Bibel steht, dann kann man nicht sagen, ja, das ist nicht so wichtig. Es gibt nichts, was nicht wichtig ist in der Schrift. Es ist Gottes Wort bis ins letzte Jota. So, ich möchte euch sagen, was ich glaube, warum Johannes das, die Reihenfolge ändert, ist in erster Linie, weil es ihm nicht um eine Chronologie geht. Er möchte nicht sagen, ihr müsst erst von da nach da und dann nach da kommen. Das ist nicht seine Intention, obwohl die Bibel schon die Stufen lehrt. Also was heißt Stufen? Die Grade lehrt. Aber ihm geht es jetzt nicht darum, sondern er hat ein anderes Anliegen. Er möchte sagen, kannst du dich irgendwo wiederfinden? Das ist das, was er sagt. Aber er stellt die geistlichen Väter ins Zentrum. Nach den Kindern und vor den jungen Männern. Warum? Weil er es ins Zentrum stellt. Warum glaube ich das? Weil es die einzigen sind, bei denen er nichts ändert. Bei den Wiederholungen, bei den anderen, dann tut er immer noch etwas dazu sagen. Er verändert sogar die Ansprache, das zeige ich euch auch. Aber hier bei den Vätern sagt er beides mal nur eine Sache. Er sagt, schaut mal in Vers 13, ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und schaut mal dann am Ende, in Vers 14, ich habe euch geschrieben, Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang ist. Das ist das Gleiche. Das ist jetzt keine Zusatzinformation. Wir kriegen nicht noch mehr Informationen über den Vätern. Das heißt, es gibt da nichts mehr. Die geistlichen Väter haben einen Stand erreicht. Von diesem, von dem die Rede ist, das ist das Höchste. Darum geht's. Das ist der Höhepunkt des geistlichen Wachstums. Den zu erkennen, der von Anfang an ist. Warum? Das möchte ich euch gerne aufzeigen. Aber zu diesem geistigen Vater wächst man heran, da muss man erst ein Kind sein und da muss man muss auch ein junger Erwachsener werden. Und was das bedeutet, und darum geht es jetzt, was bedeutet das, was braucht es von einem Kind zu einem geistigen Vater zu werden? Was braucht es dazu? Schreibt Johannes, man muss ein junger Mann werden. Ein junger, starker, geistlicher Mann, der stark ist, das Wort in ihm bleibt und den Bösen überwindet. So, das ist, und was das bedeutet, was bedeutet stark zu sein? Was bedeutet denn das Böse, dass das Wort in einem bleibt? Was bedeutet den Bösen zu überwinden? Nicht nur das Böse, den Bösen. Wichtig, den Bösen. Hier geht es konkret um jemanden. Was bedeutet das? Das macht Johannes ab Vers 15 deutlich. Er wird davon reden, von der Liebe zu der Welt. Er wird reden von dem Antichristen, die dann folgen. Und von all dem, was danach kommt. Um uns sozusagen darauf vorzubereiten, was bedeutet das? Wen müsste man überwinden? Was, in welcher Kraft, in welcher Stärke? Und was muss in uns sein? Das kommt ab Vers 15. Und so fungiert, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu theoretisch für euch, so fungiert, sag mal fungiert, also so, ja, ihr wisst, was ich meine. Die Funktion von diesen Versen ist, uns nicht nur daran zu erinnern, also wissen wir, wo wir sind, sondern sie bereiten uns auch vor auf das, was jetzt ab danach kommen wird. Was bedeutet das? Ich möchte euch nur ein Beispiel geben, wo Johannes an einer anderen Stelle das Gleiche schon gemacht hat. Geht mit mir in die Offenbarung Kapitel 1, wo er eine Reihenfolge, eine natürliche oder eine geistliche Reihenfolge, die eigentlich wichtig ist, wo er das umgekehrt hat, um etwas deutlich zu machen und einen Schwerpunkt zu legen. In Offenbarung Kapitel 1 ab Vers 4 schreibt Johannes einen Gruß an die sieben Gemeinden. Und er schreibt ab Vers 4, Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der war und der da kommt. Von wem ist hier die Rede? Von dem ewigen Gott. Dann sagt er weiter, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Das ist übrigens eine Umschreibung des Heiligen Geistes in der Offenbarung. Später wird deutlich, dass Jesus diese sieben Geister, das Lamm Gottes, aussendet auf die ganze Erde. So, das ist eine Umschreibung des Heiligen Geistes in der Offenbarung. Und dann heißt es, und von dem Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Das ist ein Gruß. Er grüßt die sieben Gemeinden vom Vater, vom Geist und vom Sohn. Die Reihenfolge ist aber etwas komisch, oder? Wir kennen in der Taufformel, haben wir sie gehört, wir taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist eine geistliche Reihenfolge. Das ist der Heilsweg. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Vater erwählt vor Grundlegung der Welt, der Sohn erlöst in der Welt, der Heilige Geist vollendet für die neue Welt. So, das ist ein geistlicher Prozess. Oder so, wie er sich uns offenbart. Aber Johannes verändert hier die Reihenfolge. Er sagt Vater, Geist und dann Sohn. Warum? Weil ab den nächsten Versen, wer wird im Mittelpunkt stehen? Um wen wird sich das Ganze drehen? Um den Sohn. Der, heißt es, der uns durch sein Blut uns reingemacht hat zum Königtum, zum Priestern und so weiter. Der Sohn wird jetzt im Mittelpunkt stehen. Darum verändert Johannes die Reihenfolge und stellt, um den es eigentlich jetzt geht, vom Schwerpunkt an die letzte Stelle. Das heißt, zurück zum 1. Johannes Kapitel 2, wenn Johannes hier die Reihenfolge ändert, Kinder, dann sagt er Väter und dann junge Männer, dann sagt er, macht er damit deutlich, ja, die Reihenfolge wäre eigentlich eine andere, aber ab jetzt geht es um wen? Um die jungen Männer. Warum? Was bedeutet den Bösen überwinden? Was bedeutet das Wort in sich bleiben zu haben? Was bedeutet stark zu sein? Das wird als Schwerpunkt dann in den nächsten Test dann sein und er wird uns damit hineinnehmen. So, eigentlich einfache Verse und trotzdem muss man diese Dinge vorwegschicken, um diese Dinge zu erklären, damit wir den Inhalt auch rechtlich einordnen können. Lass uns beginnen und uns diese drei Reife gerade mal anschauen. Was beinhalten sie? Wann ist man ein Kind Gottes? So, das ist das Erste. Er spricht an und er sagt, ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Und dann nehme ich Vers 14 noch mit hinein und ich schreibe euch Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. So, was sind die Kennzeichen eines Kindes Gottes, eines, der in diesem Reifestand ist? Es ist einer, dem die Sünden vergeben sind. Das Erste, was Johannes denkt. Das ist, die Sünden sind ihm vergeben, aber um seines Namens willen. Das ist das Zweite. Und das Dritte, ihm sind die Sünden vergeben, seines Namens willen. Und dieser hat den Vater erkannt. Das macht ein Kind Gottes aus. Das macht ein neugeborenes Kind Gottes aus. Was macht's? Er weiß um die Vergebung seiner Sünden. Und er weiß, auf welcher Grundlage ihm die Sünden vergeben worden sind. Und darum kennt er auch den Vater. Das sagt Johannes, wenn du dich darin wiederfindest, dann weil du ein Kind bist. Hier beginnen wir bei dem Grundlegendsten. Hier beginnen wir bei dem Entscheidendsten, bei dem Wichtigsten, ein Kind Gottes zu sein, beginnend mit der Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit, beginnend mit der Erkenntnis der seiner eigenen Vergebung und somit der Beziehung zu dem Vater, die sich daraus jetzt ergibt. Liebe Geschwister, das ist Basic. Das ist Grundlage. Das ist das Wichtigste und zugleich das Niedrigste. Ich verstehe es. Predigt so lange, so viel, gell? Du kannst gerne einen Film anschauen. Schaut mal. Ein Kind Gottes, ein geistliches Kind Gottes, ist man, weil man diese Dinge verstanden hat. Wir würden sagen, das ist doch das Wichtigste, was es gibt. Deswegen habe ich mich über das Zeugnis der Täuflinge so gefreut. Alle haben bekannt, sie haben verstanden, sind Sünder und haben die Vergebung in Jesus Christus. Und darum sind sie auf seine Gnade angewiesen und wollen dieses Zeugnis ablegen. Mein Herz hat gejubelt, ja. Dachte, mit wenigen Worten kann man alles sagen. Wunderbar, darum geht's, das ist das Zeugnis. Aber wisst ihr was, so wichtig und grundlegend das ist die unterste Erkenntnisstufe. Obwohl es das Kostbarste ist, ist es eigentlich auf dem Niveau eines geistlichen Kindes. Erschreckend, oder? Eigentlich ist das das Niveau, das heißt, da fangen wir erst an. Das ist nicht die Höhe, das ist nicht das Größte, das ist nicht die tiefe Erkenntnis, worauf es hinläuft. Die findet ihr beim geistlichen Vater, dass man den erkennt, der von Anfang an ist. Das ist eine andere Erkenntnis, die geht weit darüber hinaus. Und darauf läuft zu, was die bedeutet, auch das möchte ich versuchen nach und nach zu erklären. Aber zuerst mal, ein Kind Gottes ist man, weil man verstanden hat, dass man ein Sünder ist. Darum war der erste Test ja notwendig. Ein Kind Gottes erkennt seine Sündhaftigkeit. Ein Kind Gottes bekennt seine Sündhaftigkeit und sagt, Vater, du hast recht, ich bin ein Sünder. Er gibt Gott recht. Und ein Kind Gottes weiß aber, dass ihm die Sünden vergeben sind. Er erkennt nicht nur die Sünde und wird von ihnen erdrückt und bleibt am Boden liegen. Nein, er erkennt, dass ihm die Sünden vergeben sind. Und jetzt schaut mal, um seines Namens willen. Um wessen Namens? Um des Namens des Kindes? Sind uns unsere Sünden um unseres Namens vergeben worden sind, weil Gott in uns etwas gefunden hat, wo er sagt, das ist der Auslöser, warum ich ihm vergeben möchte? Nein. Der Grund ist, und die Erkenntnis eines Kindes Gottes ist, eines Babys ist, er weiß, ihm wurde vergeben, nicht weil er etwas getan hat, weil er etwas gut ist, nein, weil es um den Namen Gottes geht, um seines Namens. Wessen Namens? Um des Namens von Jesus Christus. Weil wenn es um seinen Namen geht, damit ist ja er als Person verbunden. Wer ist er? Er ist der Sohn Gottes. Damit aber ist auch sein Werk damit verbunden. Was hat er getan? Er ist für dich gestorben, für all das deine Sünden. Das heißt, die Basics, die unterste Stufe eines Kindes Gottes, ein geistliches Baby zu sein, es beginnt mit dieser grundlegenden Erkenntnis, ich bin ein Sünder und ich weiß, mir wurde vergeben, nicht wegen ihm, in mir, sondern wegen ihm. Liebe Geschwister, das ist so wichtig. Ich weiß, mir ist vergeben worden, um des Namens Gottes Willens. Es gibt so herrliche Bibelstellen, die Psalmen sind voll davon. Jesaja ist voll davon, Jeremia, Hesekiel. Jedes Mal, wenn der neue Bund eingeführt wird, sagt Gott, nicht um eures Namens willen, sondern um meines Namens willen mache ich das, damit mein Name nicht entweiht wird. Das heißt, ich mache es nicht wegen euch, ich mache es wegen mir. Liebe Geschwister, das war für mich als geistliches Baby die Erkenntnis schlechthin. Weil ich immer auf mich geschaut habe und wenn ich auf mich geschaut habe, habe ich gedacht, Gott wird mir niemals vergeben, weil ich mich immer als Sünde gesehen habe. Und mir war klar, um meines Namens kriege ich keine Vergebung. Bis ich dieses Verständnis bekam, nein, Gott macht das nicht mit dir, wegen dir, sondern wegen ihm. Der Vater hat mit dem Sohn was ausgemacht. Und der Vater sagt, ich liebe den Willi. Bist du bereit, für ihn zu sterben? Der Sohn sagt, ich liebe ihn auch. Ich bin bereit, für ihn zu sterben. Und ich liebe dich auch. Also mache ich es für dich. Und weil sie was ausgemacht haben und ausgeführt haben, darum bin ich gerettet. Das hat also nichts mit mir zu tun, sondern was mit ihnen zu tun. Es geht nicht um meinen Namen, es geht um ihren Namen. War ich froh, dass es nichts mit mir zu tun hat. diese Erkenntnis, wisst ihr, was sie mir gebracht hat? Ich habe auf einmal den Gott, den ewigen Gott, als meinen Vater erkannt. Was Johannes sagt, ich habe euch geschrieben, genau, weil ihr den Vater erkannt habt. Was meint er damit? Wisst ihr bis dahin, was das bedeutet, seine Sünde zu erkennen und nicht zu erkennen, dass uns in ihm vergeben worden ist? Man wird Gott immer als den Richter sehen. Einer, dessen Zorn über einem steht. Und man wird immer ihn fürchten. Man wird Angst haben. Oh, hoffentlich ist er mir gnädig. Oh, hoffentlich wird er mich retten. Man fürchtet sich vor Gott. Aber Johannes sagt, ein Kind Gottes, der von Gott wiedergeboren ist, der erkannt hat, die Sünden sind ihm vergeben. Um Jesu Namen willen, wisst ihr, was passiert? Er wird in Gott jetzt nicht mehr den Richter sehen, sondern seinen Papi. Das ist eine Beziehungsebene. Das ist eine Vertrautheit. Er erkennt, dieser Gott ist mein Vater, denn er hat mich gezeugt. Er hat mich gemacht. Er liebt mich. Und darum heißt es in Römer Kapitel 8, geht mal mit mir kurz hin. Römer Kapitel 8, diese berühmten guten Verse, Vers 9 lese ich zuerst, Römer 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn aber jemand den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Erstmal, wenn man den Geist Gottes hat, ist man seiner. Was passiert, wenn man den Geist Gottes hat? Schaut mal Vers 14. Wir haben das als Taufvers gerade gehört. Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet sind, die sind Söhne Gottes. Wenn man den Geist Gottes hat, ist man sein Sohn, sein Kind. Das ist es. Hat man den Geist, ist man ein Kind Gottes. Hat man den Geist Gottes nicht, ist man kein Kind. Denn durch den Geist wird man gezeugt, ist man ein neues Kind, ein neues Baby geworden. Und dann Vers 15, was passiert dann? Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist zur Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater, aber lieber Papi. Das ist die hebräische Übersetzung. Weil ich weiß, mir ist vergeben, fürchte ich Gott nicht, weil ich den Geist empfangen habe, von Gott gezeugt bin, Gottes Kind geworden bin, ist jetzt dieser Gott mein Vater geworden. Wisst ihr warum? Keine Furcht mehr. Ich fürchte ihn nicht. Ich komme zu dem Thron der Gnade und habe nicht Angst, dass er mich bestraft. Ich habe nicht Angst, dass er mich richten wird und verdammen wird. Er wird's nicht. Er ist doch mein Vater. Liebe Geschwister, es ist dieser Reifegrad eines Babys ist faszinierend. Ein Baby wird gezeugt, oder? Und was erfährt dieses Baby am Anfang von allen Eltern? Mein Schwager bekam vorgestern ein neues Baby, ja? Beziehungsweise seine Frau, nicht, dass Sie das falsch verstehen, seine Frau, also sie bekam. Und es wird umwickelt und alle lieben, alle finden es toll, egal wie runzelig und was weiß ich. Ja, die Eltern, das schönste Baby, das es gibt, oder? Die anderen denken, ja, gab es schon mal schönere, aber so. Und du denkst, das ist das Schönste, was es gibt. Wird behütet, beschützt, es erfährt alle Liebe. Warum? Wir sind Väter, Mütter und das sind unsere Babys. Und die sind vollkommen, oder? Können sie reden? Können sie laufen? Können sie mit dir diskutieren, mit dir trainieren? Nein. Was können sie? Nichts. Aber das Süßeste, was es gibt. Das Schönste, was es gibt. Glück pur. Und diese Babys fühlen sich in der Nähe der Mutter oder des Vaters so wohl, oder? Wen erkennen sie als erstes? Also wenn sie zu mir, ich komme mal zu mir, fremdeln sie. Aber den Papa oder die Mama, die Väter, die Mütter kennen sie, oder? Irgendwo mal lernen sie auch die Opas kennen. und nach. Bitter ist natürlich, wenn die Kinder, was sind die ersten Namen, die sie sagen? Bei mir war halt Mama. Ich habe so lange gesagt, Papa, Mama. Ja. Irgendwann mal kommt Papa. Das ist Beziehung, oder? Verstehen die Kinder viel? Verstehen sie, wie ich sie gezeugt habe? Verstehen sie, warum ich sie liebe? Verstehen sie, warum sie das kriegen, was sie kriegen und nicht kriegen, was sie nicht kriegen? Verstehen sie es? Nein. Sie begreifen so vieles nicht. Aber das ist denen auch völlig egal. Hauptsache, die werden umarmt, beschützt und erfahren Liebe und Geborgenheit. Das ist doch unsere Bekehrung, oder? Erinnert euch. Wir denken, das war die glücklichste Zeit. Gott hat sich in uns alles gegeben und wir fühlten uns sicher und geborgen und sagten, aber lieber Papi, oder? Das ist die Zeugung, eine ganz besondere. Aber was passiert mit den Babys? Sobald sie anfangen, einigermaßen zu krabbeln oder zu laufen, was machen ihre Patschehändchen? Sie suchen überall, die nehmen alles. Jeder Topf wird Blumentopf wird umgegraben. Jede Lego-Steinchen wird genommen, in den Mund gesteckt. Die Erde wird in den Mund gesteckt, der Sand in den Mund gesteckt. Geldmünzen, Batterien, was gibt's noch alles? Und es beginnt eine herausfordernde Zeit, oder? Für alle Eltern. Man liebt sie immer noch, aber dann beginnt so die nervige Zeit. Ah, schon wieder. Und dann verbaut man die Schränke und Sicherungen, die Steckdosen, was nicht alles dann kommt. Warum? Weil sie diesen Kinder, die bleiben Kinder, auch wenn sie in die Steckdose langen. Auch wenn sie danach anders aussehen. Sie bleiben unsere Kinder. Wir sagen, ab heute bist du kein Kind, du hast Erde gegessen. Nein, sie sind Kinder, wir haben sie gezeugt. Aber sie machen Mühe irgendwie. Die Liebe muss groß sein, dass man hinterher geht, dann wieder zum Arzt fährt und die Batterie wieder rausholen lässt, weil sie nicht auf den natürlichen Weg rauskommt. Neulich habe ich gehört, aus unserer Verwandtschaft hat einer MS und die dachten, die Tabletten, die bei ihm auf dem Tisch standen, seien Bonbons gewesen. Da haben einige Kinder diese Tabletten gegessen. Notaufnahme. Was macht kleine Kinder aus? Sie verstehen nicht viel. Sie spüren nur die Liebe des Vaters. Sie kennen die Liebe des Vaters und der Mutter. Aber sie können sie nicht erklären, sie können sie nicht begreifen, sie können sie nicht analysieren und sagen, auch darum, sie spüren sie einfach. Das ist unterste Niveau. Und das reicht erstmal, das reicht erstmal. Aber diese Liebe reicht nicht, um dann rumzukrabbeln und überall eben Sachen zu essen, die nicht gesund sind. Was liegt den Kindern als erstes? Was machen sie immer? Leg ihnen einen gesunden Teller von Obst und Gemüse und eine Schale von Schokolade und Sahne. Was werden sie nehmen? Was werden sie sagen? Oh, natürlich die Karotte. Kennt ihr so ein Baby? Ich weiß, vielleicht habt ihr so ein Wunderkind, der von Anfang an gesunde Ernährung für wichtig hält. Ich kenne mich selber als Baby bis heute. Gesund, ungesund, was will man? Das ist doch so lecker. Babys haben kein Unterscheidungsvermögen, was für sie gut ist und nicht gut ist. Sie holen sich alles in den Mund, oder? Weil sie müssen ihre Lebenswelt kennenlernen. In der Welt, in der sie leben, sie müssen sie verstehen. Also packen sie alles und es kommt alles in den Mund. Mann, eklig. Aber alles kommt in den Mund. Dadurch lernen sie, gut, nicht gut, lecker, nicht lecker. Boah, kommt dann wieder raus. Ihr wisst, von was ich rede, junge Eltern, ihr fühlt gerade mit, gell? Bei mir ist das schon etwas länger her. Warum sage ich euch das? Die Beziehung und der Reifegrad eines Kindes Gottes, der begriffen hat, und das, damit beginnt es, er wird gezeugt, weil man ist dann ein geistliches Baby, man ist dann ein geistliches Kind, weil man von Gott gezeugt wird. Und wann passiert das? In und der Erkenntnis seiner Sündhaftigkeit, der Vergebung der Sünden, der Kommen des Geistes und der Neuschöpfung. Und damit beginnt es erstmal. Das ist der unterste Grad, das ist das unterste Level. So schön und so süß und wichtig. Es ist wichtig, aber es ist nicht alles. Darum wechselt übrigens Johannes zwischen dem ersten Kind und dem zweiten Kind den Begriff. Beim ersten Mal sagt er, ich schreibe euch Kinder. Und das griechische Wort beschreibt, ich muss es nicht nennen, wahrscheinlich spreche ich sogar das falsch aus. Der erste Begriff meint ein allgemein Kind sein, ein Geborener. Man kann sagen, ich schreibe euch Geborenen. Das ist der erste Begriff, allgemein. Und liebe Geschwister, jeder ist ein Kind. Ich bin immer noch ein Kind meines Vaters und meiner Mutter, oder? Obwohl ich schon ein Erwachsener bin. Ach, das ist mein Kind, sagt meine Mutter, und sage ich nicht, ey, ich bin doch kein Baby. Ich verstehe das. Obwohl ich erwachsen bin, bin ich immer noch ein Kind meiner Eltern. Und ich werde das bleiben. Das ist Kind. Und das meint Johannes. Jeder, der die Wiedergeburt erlebt hat, jeder, der das Wort Gottes gehört und durch das Wort Gottes gezeugt ist, er ist und bleibt für immer sein Kind. Darum nennt die Bibel uns Kinder Gottes, obwohl wir sagen, aber wir sind doch schon erwachsen. Aber als Johannes im Vers 14 die Kinder anspricht, wechselt er den Begriff. Und er sagt dann nicht mehr Kinder, dieses Wort Technon, nicht Techno, sondern Technon, sondern er spricht von Paideon. Und ich sage das jetzt bewusst, dieses Wort. Warum? Weil von diesem Begriff, der Begriff kommt, den ihr wahrscheinlich kennt, Pädagoge. Das heißt, diese Kinder werden bezeichnet mit Paideon, weil sie erzogen werden müssen, weil die unmündig sind, weil sie einen Erzieher brauchen, einen, der sie unterweist. Pädagogos ist dann der griechische Begriff. Und das kommt daher, weil es sind Lehrer oder solche, die Kinder sagen, Erde ist nicht gut, Batterie ist für die Lampe. Und die müssen das beigebracht bekommen. Sie müssen verstehen, was für sie gut ist, was gesund ist und was nicht gut ist, was ungesund ist. Man muss es ihnen beibringen und es braucht ein Pädagogos. Es braucht einen Pädagogen. Und darum heißen diese Kinder kleine Paideos. Ja, das sind kleine, auf einen Lehrer angewiesene geistliche Kinder. Sie sind nicht in der Lage, die gute geistliche Speise von einer nicht guten geistlichen Speise zu unterscheiden. Und ich sage das in dem Bild. Sobald sie einigermaßen diese Zeit der Wiedergeburt und diese besondere Nähe und Liebe durchgemacht haben, kommen sie in eine Phase, dann fangen sie geistlich an zu krabbeln oder vielleicht zu laufen. Und dann laufen sie überall hin. Und sie krabbeln überall hin. Und sie holen sich alles, was ihnen in die Finger kommt und wollen es probieren. Ja, vielleicht ist das auch gut. Und dann, sie hören Lehren, besuchen Gottesdienste, lesen Bücher. Alles ist neugierig. Sie sind absolut neugierig. Und sie können noch nicht unterscheiden, was ist gut für sie und was ist nicht gut. Was hilft ihrem Wachstum und was hemmt das Wachstum? Was fördert sie, dass sie zu Erwachsenen werden? Oder was schadet ihnen, dass sie immer kleine Babys bleiben? Sie können es, sie wissen es noch nicht. Und darum essen sie alles, was sie nur kriegen. Ich kenne das. Das ist von mir selbst. Als ich da war, ich habe mir alles geholt an Büchern. Wenn ich heute mir anschaue, was ich da gelesen habe, eieieiei. Ich kenne andere, wo ich heute noch denke, und wieso hört euch sowas an? Wieso lasst ihr euch darauf ein? Weil die sind neugierig. Geistliche Babys. Und das ist erst der Beginn. Und wisst ihr, was die Schrift sagt? Auch wir werden durch den geistlichen Samen, durch das Wort Gottes geboren, wiedergeboren. 1. Petrus Kapitel 2. Und dann sagt aber die Schrift, und wir sollen dann wie so geistliche Babys Hunger haben nach der vernünftigen, nach der reinen Milch. Warum? Damit wir gesund wachsen. Nicht jeden Stuss trinken, nicht jeden Stuss essen, nicht jede ungesunde. Wir gesunde Nahrung brauchen wir, damit wir eine gesunde Entwicklung bekommen. Und dann fordert die Schrift auf und sagt, wir sollen erwachsen werden. Nicht in dem Sinne, werden erwachsen, sondern hindert nicht den natürlichen geistlichen Prozess. Schaut zu, dass ihr gute geistliche Speise bekommt und nicht nur immer permanent Milch trinkt. Ihr müsst an den Punkt kommen, wo ihr geistliche Steaks vertragen könnt und nicht immer nur Milch, 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 Milch. Wisst ihr, was am Anfang, ich komme gleich noch zum Schluss der ersten Gruppe, was am Anfang die Beziehung eines Kindes Gottes ausmacht, ist nicht ein tiefes Verständnis der Theologie. Es ist nicht tiefe Erkenntnis der Gedanken Gottes. Es ist eine Erfahrbarkeit der Liebe Gottes. Und die reicht erstmal, oder? Man erfährt die Wiedergeburt und man spürt, man ist von Gott angenommen. Und es reicht erstmal. Und dann kommen Leute und sagen irgendwann, das Feuer ist vorbei. Das ist vorbei. Man muss weitergehen. Aber am Anfang ist die Beziehung allein auf einer Beziehungsebene, auf einer Gefühls- und Erfahrungsebene definiert. Darum sind geistliche Babys, wisst ihr, immer an Beziehungen orientiert. Sie brauchen immer Menschen. Sie brauchen immer Leute. Sie brauchen immer, an denen sie sich hängen. Nicht Verständnis, sie brauchen einfach Gemeinschaft. Ihnen ist Gemeinschaft wichtig. Dieses Miteinander erleben, das gemeinsame Erleben, dieses Gefühl der Geborgenheit, der Liebe. Sie wollen das einfach nur fühlen. Sie wollen nicht verstehen, warum, was, wie. Das ist ein geistliches Baby. Wenn man schon nach dem Jahre eigentlich Vater sein kann, aber einem es immer noch darum geht, diese Geborgenheit und eine Gemeinschaft zu haben, in dieser Weise. als Paulus an die Korinther schreibt, 1. Korinther Kapitel 3, während der Bibelstunde habe ich darüber gesprochen, er sagt, ihr seid noch geistliche Babys, ihr seid noch, verhaltet euch noch fleischlich. Warum? Ich kann euch nicht feste Speise geben, ich muss euch Milch geben. Und dann sagt er, denn woran erkennt er, dass sie noch Babys sind? Ich bin des Paulus, ich bin des Käfers, ich bin des Apollos. Parteien und Spaltungen. Sie hängen sich an Menschen. Sie hängen sich an Beziehungen bei den Menschen. Das ist geistliche Unreife, das Babysein. Man versteht nicht, aber bei dem fühle ich mich sicher. Ich begreife nicht, aber der wird schon das Richtige machen. Das ist ein geistliches Babysein. Wisst ihr, worauf es hinläuft und was wir in den nächsten Predigten uns anschauen werden? Von dieser Art der Beziehung, die allein auf Emotionen, Erfahrbarkeit und Gefühle basiert ist, müssen wir herauswachsen und letztendlich zu dem Ziel kommen, dass wir Gott in einer anderen Weise kennen. So kennenlernen, Gott, den, der von Anfang so kennen, eine andere Ebene, Tiefe der Gemeinschaft mit Gott haben. Und die hat nichts mehr mit Menschen zu tun. Sie hat was mit Gott zu tun. Ihn kennen, mit ihm eins sein, mit ihm Gemeinschaft haben. Eine geistliche Reife bekommen, wo man sich allein an ihn hängt, weil man ihn erkannt hat, weil man weiß, wer mein Vater ist. Nicht ich fühle das einfach, sondern ich kenne ihn wirklich. Ich habe ihn wirklich kennengelernt. Wie kommt man dazu? Wie kommt man auf so eine Ebene? Es braucht das Mannesalter, das Erwachsenenalter. Man muss unterscheiden können. Man muss prüfen können, man muss verstehen können, das Wort Gottes, man muss nicht nur das Wort Gottes gezeugt sein, man muss auch in diesem Wort Gottes bleiben. Man braucht Stärke. Man kommt nicht vom Kind zum Vater, das wird man nicht. Es braucht diese Zeit des jungen Erwachsenseins. Darum macht Johannes das so, dass er ihn als letztes dabei sagt, ich will euch erklären, was ist notwendig, um ein geistlicher Vater zu werden? Was braucht es, um in eine tiefe Beziehung zu Gott zu kommen, ihn so zu kennen, dass man nicht nur auf einer reinen Gefühlsebene den Glauben lebt und jeden Stuss, wenn ich das so sage, jede falsche Lehre von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen wird, sondern mündig sein. Ich weiß nicht, wo ihr gerade steht, persönlich, im Geist. Aber mit der Taufe markiert es euren Beginn des geistlichen Lebens. Und es hat und es darf und es muss das geben, dass wir auf dieser Ebene starten. Wir beginnen mit dieser Gewissheit, unsere Sünden sind vergeben. Wir beginnen mit der Gewissheit in Jesus Christus und nicht in dem, was ich getan habe. Und darum weiß ich, Gott liebt mich, er ist mein Vater. Ich muss mich von ihm nicht mehr fürchten. Es ist mein lieber Papa. Damit beginnt ihr. Aber da sollt ihr nicht stehen bleiben. So, es ist, wie Alfred gesagt hat, auf einem festen Fundament sich dann gestellt werden. Vom Simon zum Petrus. Ja, so fest werden, ein junger, starker Mann, eine junge, starke Frau zu werden. Und was das bedeutet, kann ich leider nicht heute alles sagen, denn wir haben noch etwas vor. Aber ich hoffe, denn bei der nächsten Predigt euch da tiefer mit hineinzunehmen, was es bedeutet. Möge Jesus uns diese Wahrheit groß machen. Und ich schließe so, ich bete, dass keiner hier im Raum ist, dass er sich wenigstens nicht in diesem Reifegrad wiedererkennt. Auch wenn es die Basics ist, aber da beginnt es. Also da muss man sein. Selbst wenn man noch kein Erwachsener ist und ein Vater, da muss man sein, denn dann ist man ein Kind Gottes. Amen.